Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 21. Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Ich bin Verena und ich begrüße euch sehr herzlich zu dieser sehr wichtigen Folge, bei der ich aber auch sagen muss, ich habe ein bisschen Angst, was für Reaktionen kommen. Vielleicht kommt auch gar nichts. Das ist auch nicht so, wäre auch nicht so verkehrt. Aber ja, ihr habt es schon im Titel gesehen, es geht ums Gendern bzw. um gendergerechte Sprache. Das Thema ist im Moment aller Orten zu lesen. Dieses Skript, das liegt schon sehr, sehr lange fast vollendet auf meiner Festplatte. Ich habe es tatsächlich eben fertiggestellt, weil ich mir gesagt habe, aus aktuellen Anlass muss ich das jetzt einfach, ich muss diese Folge veröffentlichen. Und das Thema liegt mir wirklich sehr am Herzen. Wir beginnen aber natürlich erstmal mit der Etymologie der Woche. Die Folge ist lang, darum ist die Etymologie kurz, beziehungsweise das Wort, das ich euch heute vorstelle, ist kurz. Es geht nämlich um quid. Quid ist ein Adjektiv, das so viel bedeutet wie los, frei, nichts mehr schuldig. Also wir sind quid, heißt wir schulden einander nichts mehr. Und das ist schon ein ziemlich altes Wort. Im Mittelhochdeutschen ist es belegt als quid oder quit, das heißt dann auch los, ledig, frei. Wie auch Mittelniederdeutsch quid ist ebenso belegt, Mittelniederländisch quite, Neuniederländisch heißt es auch quäit. Zum Beispiel, ich ben mein Schlüssel quäit, heißt, ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich bin den losgeworden quasi, aber nicht unbedingt freiwillig. Englisch quit. Das ist entlehnt aus dem altfranzösischen quid. Ihr werdet nicht glauben, was das heißt. Frei, ledig, des Auferlegten, außer Gefahr, unbeteiligt, ruhig, frei zu eigen, bezahlt, erledigt. Aha. Nach der Entlehnung aus dem altfranzösischen in die germanischen Sprachen, die ich euch eben vorgestellt habe, war das Wort erst bildungssprachlich und in einem juristischen, theologischen Kontext gebraucht. Denn das altfranzösische quid heißt auch frei von Verpflichtungen und von Sünde. Ursprünglich kommt es aus dem lateinischen quietus, das heißt ruhehaltend und ruhig oder auch frei von Arbeit und Sorge. Im Deutschen ist quid seit ca. dem 13. Jahrhundert ein geläufiges Wort in der Kaufmanns- und Handelssprache. So, jetzt wollen wir aber über Gendern und gendergerechte Sprache sprechen. Ja, das ist ein viel diskutiertes Thema. Oftmals wird es auch emotional diskutiert. Ich denke, ich werde es schaffen, das ziemlich sachlich zu halten. Bildet euch da gerne selbst eure Meinung am Ende der Folge. Und wer meinen Podcast zuvor schon gehört hat, weiß, dass ich selber gendere. Die Gründe dafür werde ich euch gleich erläutern. Sie sind wissenschaftlich und moralisch, das kann ich schon mal sagen. Und was auch noch wichtig ist, Gendern hat zwar mit dem grammatischen Genus zu tun, ist aber nicht identisch. Wenn ihr euch nochmal informieren möchtet über das grammatische Geschlecht, also das grammatische Genus, dann könnt ihr dazu meine Folge 11 einmal anhören. Beim Gendern geht es ja darum, ob man das Geschlecht von Menschen, über die man spricht, sprachlich markieren soll oder nicht. Und wichtig ist hier zu unterscheiden, es gibt ein biologisches und ein soziales Geschlecht beim Menschen. Beides befindet sich in einem Spektrum. Das biologische Geschlecht, auch Sex genannt, wird vor allem an äußeren Geschlechtsorganen festgemacht. Also wenn ein Mensch einen Penis und Hoden hat, dann wird er normalerweise als männlich klassifiziert. Und wenn ein Mensch eine Vulva hat, dann eben weiblich. Bei Eintritt der Pubertät entwickeln sich noch mehr Unterschiede, die dann in eine von beiden Kategorien fallen. Zum Beispiel breite Schultern und viele Muskeln werden als männlich bezeichnet und breite Hüften und mehr Fettgewebe als weiblich. Es gibt natürlich auch innere Unterschiede zwischen den biologischen Geschlechtern, die betreffen dann weitere Organe und auch Hormone. Aber all diese Unterschiede zwischen den biologischen Geschlechtern sind nicht absolut. Frauen können durchaus Bartwuchs haben und Männer können auch laktieren, das heißt, sie können Milch geben und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die eben nicht absolut sind. Die Regel, dass Frauen zwei X-Chromosomen haben und Männer haben die Chromosomen XY, ist auch vereinfacht. Hinzu kommt, dass eine von 20.000 Personen intersexuell ist. Das bedeutet, die Geschlechtsmerkmale sind nicht eindeutig in die eine oder andere Kategorie zu fassen. Und hier reden wir aktuell nur von Menschen. wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen, von Menschen zurücktreten und das gesamte Tierreich betrachten, dann sehen wir noch viel mehr Variationen in den natürlichen Geschlechtern. Manche Tiere können zum Beispiel ihr Geschlecht wechseln oder sie haben von vornherein keins. Dann gibt es auch solche Spezialfälle wie zum Beispiel, dass Maulwurfweibchen Hoden haben und so weiter und so fort. Die Biologie arbeitet also nicht mit einem binären System, sondern mit einem Spektrum. Also in der Biologie ist es so, es gibt zwei Geschlechter, aber die sind auf einem Spektrum und das ist nicht ganz klar voneinander getrennt. Beim Menschen besonders wichtig ist auch das soziale Geschlecht, das auch Gender genannt wird. Menschen leben natürlich in kulturellen Kontexten. Gender betrachtet die gesellschaftliche und kulturelle Prägung und Bedeutung der Geschlechtlichkeit. Dazu gehören unter anderem erwartete Verhaltensweisen und Rollen, die ein Mensch einnimmt. In westlichen Kulturen, wie auch der unseren, hängen traditionell Gender und Sex zusammen. Das bedeutet, eine Person, die männliche Geschlechtsorgane hat, die mit diesen Geschlechtsorganen geboren wird, die wird eher assoziiert oder man hat eher die Erwartung an diese Person, dass sie ein Talent für Handwerk hat und eine eher dominante Persönlichkeit, um mal nur zwei Beispiele zu nennen. Und dann andererseits, wenn eine Person mit weiblichen Geschlechtsorganen geboren wird, geht man eher davon aus, dass diese Person eine Neigung zur Pflege hat und eine eher unterwürfige Persönlichkeit. Aber Kulturen unterscheiden sich natürlich. Das heißt, die zu erfüllenden Rollen sind auch von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Und auch die Anzahl von Gendern ist von der Kultur abhängig. In einigen Kulturen kann oder muss man sein Gender auch mal ändern. Und das hängt nicht immer vom biologischen Geschlecht ab. Auch zeitlich gibt es natürlich große Unterschiede. Im antiken Rom galten Hosen als unmännlich. Und zum Beispiel germanische Männer haben Hosen getragen. Und germanische Männer hatten häufig auch lange Haare. Das galt aber in Rom als total barbarisch und im Fall der Hosen auch als unmännlich. Bei den Mojave-Indianern, die im Südwesten der USA leben, gibt es traditionell von vornherein vier Gender. Auch das sind natürlich wieder nur zwei Beispiele, die aber zeigen sollen, wie unterschiedlich das sein kann, je nachdem, in welcher Kultur man sich mit Gender befasst. In westlichen Kulturen fallen Sex und Gender oft zusammen, aber es gibt trotzdem Menschen, die identifizieren sich nicht sozial mit dem ihnen zugewiesenen Geschlecht, sondern mit einem anderen. Diese Menschen nennt man dann auch Transgender. Manche Menschen wechseln das soziale Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren. Das nennt man dann auch Genderfluid. Manche Menschen identifizieren sich mit keinem der sozialen Geschlechter. Diese Menschen sind dann nicht binär. Und eine andere Form davon sind die Agender-Menschen, die sich gar nicht im Spektrum betrachten. Das heißt, sie haben für sich kein soziales Geschlecht. Das heißt, auch Gender befindet sich in sehr, sehr komplexen Spektren, die weit über männlich versus weiblich hinausgehen. Und was die gendergerechte Sprache hier versucht, ist, diese Realität abzubilden. Bestimmt habt ihr schon mal den Ausdruck generisches Maskulinum gehört. Ich möchte euch zeigen, dass es nur vermeintlich generisch ist. Es folgen ein paar Beispiele. Die Gewinner werden benachrichtigt. Liebe Gäste, mehr Touristen in Berlin. Wissenschaftler bestätigen, Sportler leben länger. Der Deutsche liebt sein Auto. Ich hasse das, wenn ein Raucher neben mir steht. Das waren alles Beispiele für das generische Maskulinum. Das heißt, es geht um grammatisch maskuline Substantive, die auf Menschen verschiedener Gender referieren sollen. Das Maskulinum soll also alle Menschen repräsentieren. Denn bei liebe Gäste können wir uns vorstellen, es sind auch Frauen gemeint und so weiter und so fort. Das Gegenteil von generisch im Sinne von geschlechtsübergreifend ist geschlechtsspezifisch. Die ersten Sätze, die ich euch genannt habe, das heißt, die Gewinner werden benachrichtigt und so weiter, sind im Plural. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, ab der Deutsche liebt sein Auto habe ich Beispiele mit Singular genannt. Streng genommen hat der Plural kein erkennbares Genus, aber da reden wir später nochmal drüber. Im Singular ist aber natürlich das Genus erkennbar. Das generische Maskulinum sieht dann zum Beispiel so aus. Wir haben im Singular der Student und im Plural die Studenten. Und wenn wir es dann geschlechtsspezifisch machen möchten, dann haben wir die Studentin und der Student im Singular und dann entsprechend die Studentinnen und der Student im Plural. Das heißt, das Maskulinum hat zwei Lesarten. Entweder es sind eine oder mehrere männliche Personen gemeint oder Personen generell und das bedeutet, wenn Personen generell gemeint sind, dass weibliche Personen mit gemeint sind. Aber das ist nicht an der Form erkennbar. Und wir sehen an der Form also auch nicht, wann wirklich nur Männer gemeint sind und wann andere Menschen mit gemeint sind. Und ihr sagt jetzt vielleicht, das ist total egal. Das stimmt. In einigen Kontexten ist die Angabe vom Geschlecht wichtiger als in anderen. Dieser Kunde hat geklaut. Das bezieht sich auf eine spezifische Person, wie wir eben durch das Demonstrativpronomen dieser sehen. In diesem Fall ist das ein Mann und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sich hier irgendjemand eine Frau vorgestellt hat. So, jetzt stellen wir uns aber mal vor, eine Person arbeitet im Einzelhandel und sagt dann zum Beispiel, ich bediene noch einen Kunden und dann räume ich auf. Oder die Person sagt, heute kommt bestimmt noch irgendein Kunde, der nach Äpfeln fragt. Hier ist keine spezifische Person gemeint. Das Geschlecht scheint auch weniger relevant. Darum benutzt man ja auch das Indefinitpronomen irgendein, denn wir wissen nicht genau, wer diese Person ist und es ist auch eigentlich egal. Das heißt, wenn man so etwas sagt wie, es kommt bestimmt noch irgendein Kunde, der nach Äpfeln fragt, kann man sich durchaus auch eine Frau vorstellen. Wenn dann aber diese Person im Einzelhandel zu einer Person sagt, du bist mein Lieblingskunde, dann geht es im Grunde nur zu Männern. Psycholinguistische Tests zeigen, dass mit Wörtern wie Kunde, Rentner, Nachbar und so weiter viel mehr männliche Personen assoziiert werden als weibliche. Das ist aber nicht bei allen Wörtern so eindeutig. Zum Beispiel ist es unklar bei Gast. Gästin existiert, zwar nicht für die Rechtschreibkontrolle meines Computers, aber für den Duden schon, seit wenigen Jahren. Aber belegt ist Gästin seit althochdeutscher Zeit. Gästin wird aber auch selten verwendet. Ich habe ja eben erklärt, es gibt durchaus Menschen, die sind biologisch betrachtet weder männlich noch weiblich und auch sozial betrachtet weder männlich noch weiblich. Allerdings können wir uns eine geschlechtslose Person kaum vorstellen, eben weil die so wenig wahrgenommen werden in unserer Gesellschaft. Und Männer werden zum Default. Wenn ein Mensch ohne weibliche Geschlechtsmerkmale, zum Beispiel Brüste, lange Haare oder weibliche Kleidung dargestellt wird, wird er als Mann identifiziert. Das sehen wir zum Beispiel bei den Symbolen für Herren- und Damentoiletten. Der Unterschied ist meistens einfach nur, dass die Damentoilette ein Zeichen bekommt, das das darstellt, dass die Person, für die diese Tür gemeint ist, einen Rock trägt. Nicht, dass alle Frauen Röcke tragen würden und auch durchaus waren Röcke und auch hohe Schuhe mal männliche Kleidungsstücke. Aber ich denke, ihr wisst, wo wir hier hinwollen. Die Beispiele eben haben gezeigt, ja, manchmal ist es, wenn man Singularformen im Maskulinum hat, ziemlich klar, dass ein Mann gemeint ist. Manchmal könnte es auch eine andere Person sein. Das ist psycholinguistisch auch nachgewiesen. Für den Plural ist das nicht so leicht. Die psycholinguistische Wirkung ist hier durchaus weniger untersucht als beim Singular. Im Plural ist es auch so, dass nur reine Frauengruppen weiblich markiert werden. Das heißt, sie werden moviert. Movierung bedeutet, dass eine weibliche Endung an ein Substantiv drankommt. Zum Beispiel, wenn wir 99 Tänzerinnen haben und einen Tänzer, dann sind sie eine Gruppe von Tänzern. Aber sobald der Tänzer weggeht, sind es wieder Tänzerinnen. Wenn ihr den Satz hört, Demonstranten kamen auf mich zu, was stellt ihr euch dann vor? Denn Demonstranten kamen auf mich zu kann heißen, einige Demonstranten, das waren alles Männer, kamen auf mich zu oder auch einige Demonstranten, darunter waren auch Frauen, kamen auf mich zu. Und wie wirkt auf euch der Satz, einige Demonstranten, alles Frauen, kamen auf mich zu? Das ist ein Zweifelsfall. Es gibt durchaus Menschen, auf die das komisch wirkt, anderen fällt da nichts Besonderes auf. Einige Demonstranten, darunter auch Männer, kamen auf mich zu, wirkt aber wohl eher falsch. Beim generischen Maskulinum kann aber auch, ironischerweise, die Anwesenheit von männlichen Personen hervorgehoben werden. Die Täter sind überwiegend Männer. Oder jeder vierte Patient ist ein Mann. Aus kulturhistorischen Gründen werden einige Lexeme, man könnte auch sagen Wörter, eher mit männlichen Personen assoziiert als mit weiblichen. Das heißt, hier kommt eine außersprachliche Komponente noch ins Spiel, die die Wahrnehmung beeinflusst. Zum Beispiel ist es so, dass bei Wörtern wie Piloten und Professoren mehr Menschen an Männer denken als an Frauen, aber bei Touristen und Patienten ist es schon neutraler. Das heißt, hier ist es auch denkbar, dass sich Menschen eine gemischte Gruppe vorstellen oder auch Frauen. Das generische Maskulinum kann auch in eine geschlechtsspezifische Lesart übergehen. Hier kommt ein Beispiel aus Forschung und Lehre von 2014. Das ist die Zeitschrift des Deutschen Hochschulverbands. Da wird das generische Maskulinum regelmäßig verwendet, um alle Geschlechter zu berücksichtigen. Zitat: Die Daueraktivität des projektorientierten Professors erfordert dagegen Gewandtheit im Auftreten, gute Laune, Flexibilität und weitestgehende Verfügbarkeit. Wer sich als Familienvater zu sehr gebunden hat, gilt schnell als inflexibel und damit unbrauchbar. Zitat Ende. So, eine Professorin ist natürlich jetzt kein Familienvater, denn Vater ist definitiv männlich konnotiert. Aber der Autor hat wahrscheinlich die beschriebene Regel nicht nur für männliche Professoren festgestellt, sondern sie gilt für alle. Das heißt, auch eine Professorin, die sich aufgrund ihrer Familie zum Beispiel an einen Ort gebunden hat, die gilt auch als inflexibel. Die Linguistinnen Kotthoff und Nübling stellen fest, dass dieses Hin und Her zwischen dem generischen Maskulinum und dem geschlechtsspezifischen Maskulinum in allen Bildungsschichten und Zeitungen zu beobachten ist. Das heißt, es ist eigentlich unabhängig davon, wohin man schaut und wen man da untersucht. Manchmal ist das generische Maskulinum halt genau das. Es soll sich auf alle Menschen beziehen. Und dann plötzlich wechselt es aber zur konkreten Bezeichnung nur von Männern. Und in dieser Eigenschaft tut sich vor allem die FAZ hervor. 2018 war in der FAZ im Artikel Revolution in Japan Gastarbeiter willkommen zu lesen, dass die Arbeitsmigranten, Ausländer und Arbeiter vor allem in den Bereichen Landwirtschaft, Pflegedienste, Bau und Beherbergungen gebraucht werden. Und später wird noch hervorgehoben, Zitat, diese Arbeitsmigranten sollen auch Ehefrauen und Kinder mitbringen dürfen, Zitat Ende. Jetzt ist es in Ostasien mit gleichgeschlechtlichen Ehen nicht weit her und die FAZ ist auch ein eher konservatives Blatt. Das heißt, diese Arbeitsmigranten, die beschrieben werden, sind wohl nur Männer und nicht sowohl Männer als auch Frauen, die jeweils mit Frauen verheiratet sind und nach Japan ziehen, sondern eben nur Männer, die nach Japan ziehen und ihre Ehefrauen und Kinder mitbringen dürfen. Ja, das kann man als irrelevant abstempeln, aber es gibt auch Beispiele, in denen die Auslassung von Frauen wirklich Konsequenzen haben kann. Zum Beispiel, ein Lehrer sollte für einen Landkreis einen sogenannten Altenhilfeplan entwickeln, in dem er nur von der Senior, der alte Mitbürger und so weiter schrieb. Er hat völlig ignoriert, dass Seniorinnen andere Bedürfnisse haben als Senioren. Frauen haben eine höhere Lebenserwartung, aber auch geringere Renten. Sie sind öfter verwitwet und so weiter. Sie pflegen auch häufiger ihre Ehemänner. Alte Menschen haben daher oft geschlechtsspezifische Probleme, die man gesondert aufzählen und vor allem auch angehen muss. Die fehlende Sichtbarkeit von Frauen in solchen Schriften, aber auch in Statistiken und so weiter, führt wirklich häufig zu Problemen, zum Beispiel auch in der Medizin. Der Standardmensch gilt immer noch, beziehungsweise nein, als Standardmensch gilt immer noch der Mann, obwohl circa die Hälfte der Weltbevölkerung eben keine Männer sind. Und wir wissen heutzutage, dass manche Krankheiten sich bei Männern und Frauen unterschiedlich äußern oder auch, dass Medikamente bei Männern und Frauen unterschiedlich wirken können, beziehungsweise über andere Organe verstoffwechselt werden. Das heißt, wenn man hier einfach mal die Hälfte der Weltbevölkerung nicht berücksichtigt, dann hat das wirklich Konsequenzen. Dazu kann ich auch ein Buch empfehlen, das heißt Invisible Women. Da geht es um die Data Gap, das heißt die Datenlücke, die Frauen betrifft. Aber jetzt mal wieder zurück zur Sprache. Häufig liest man auch in Artikeln oder Hausarbeiten zum Beispiel in einer Fußnote oder in einer Einleitung so etwas wie: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwendet die folgende Arbeit ausschließlich die männliche Form. Sie bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts. Das Problem ist, männlich sollte maskulin heißen. Und es gibt auch einfach mehr als zwei Geschlechter, beziehungsweise ist Geschlechter nicht, das ist nicht wie ein Kippschalter, entweder das eine oder das andere, sondern das haben wir ja eben besprochen, es gibt da ein Spektrum. Und Verwechslung zwischen dem generischen Maskulinum und der geschlechtsspezifischen maskulinen Form passieren trotzdem. Zur Wahrnehmung des generischen Maskulinums gibt es eine ganze Reihe von Studien. Ich stelle mal nur ein paar vor. Die erste, über die ich sprechen möchte, ist von 1987. Sie wurde durchgeführt von Josef Klein. Josef Klein hat hier getestet, wie stark Frauen bzw. Männer durch den Gebrauch des generischen Maskulinums assoziiert werden. Es gab Versuchspersonen, die sollten Lücken zur Anrede in vorgegebenen Sätzen ausfüllen. Das sah dann zum Beispiel so aus. Die Versuchspersonen haben Sätze vorgelegt bekommen und dann stand dann da irgendwo ein Nachname und davor sollte man eben die Anrede und den Vornamen, einen fiktiven Vornamen einsetzen. Zum Beispiel, Zitat, jeder Einwohner der Stadt Aachen sollte sich zu dem Problem des hohen Verkehrsaufkommens äußern. In Klammern Anrede / Vorname, Klammer zu, Meier meinte dazu, dass man mehr Straßen zu Fußgängerzonen umgestalten sollte. Oder ein anderer Satz, Zitat, immer mehr Kunden wechseln von Tante-Emma-Laden zum Supermarkt, um ihre Einkäufe zu erledigen. Klammer auf Anrede, / Vorname, Klammer zu, Huber, widersetzte sich diesem Trend und nahm mehr Ausgaben in Kauf. Zitat Ende. Alle diese Sätze bezogen sich auf Gruppen, denen Menschen aller Geschlechter angehören, zum Beispiel Einwohner, Wähler, Kunden und so weiter. Und wie wir ja wissen, lässt sich aus deutschen Familiennamen kein Geschlecht ableiten. Das ist anders als zum Beispiel in slawischen Sprachen. Das Ergebnis lautet wie folgt. Zu 70% wurde eine männliche Anrede und ein männlicher Vorname eingesetzt. Sagen wir mal, Herr Erwin Meyer meinte dazu und so weiter und so fort. 20% waren dann eine weibliche Anrede plus Vorname, zum Beispiel Frau Elise Huber. Und der Rest waren Fehleinträge. Der Satz mit dem Tante-Emma-Laden hat den höchsten Anteil an weiblichen Einträgen, nämlich 33%. Und es könnte sein, dass das daran liegt, dass dieses Thema des Einkaufens und aber auch das Tante und Emma weiblich konnotiert sind. Das heißt, hier schwang eben irgendwie mehr so was, in Anführungsstrichen, Weibliches mit, sodass sich dann mehr Menschen dazu entschieden haben, hier eine Frau einzusetzen. Insgesamt haben Frauen zu 25% weiblich spezifiziert und Männer zu 14%. Das heißt, mehr Frauen haben sich für eine weibliche Anrede und Vornamen entschieden, aber auch nicht so wahnsinnig viele, also circa ein Viertel, und Männer lagen darunter. Der Test wurde dann wiederholt, aber allerdings dann mit Paarbildungen. Das heißt, es hieß nicht mehr jeder Einwohner der Stadt Aachen, sondern jede Einwohnerin, / jeder Einwohner und so weiter und so fort. Da hat sich das Ergebnis ein bisschen verändert, nämlich ist die männliche Assoziation von 69% auf 61% gesunken. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Und die weibliche ist von 20% auf 30% gestiegen. Das ist jetzt auch nicht so unglaublich viel. Das heißt, am Ende gab es immer noch eine männliche Prädominanz. Daraus lässt sich schließen, das generische Maskulinum verstärkt die Assoziation mit männlichen Personen. Klein äußerte sich 2004, also Jahre nach diesem Test, nochmal zum generischen Maskulinum, nämlich lautet das Zitat, die Benachteiligung der Frau durch das generische Maskulinum ist also keine feministische Chimäre, sondern psycholinguistische Realität. 1996 haben zwei Psychologinnen, nämlich Irmen und Könke, die Reaktionszeit von Versuchspersonen getestet, denen zahlreiche Sätze präsentiert wurden. Die Sätze enthalten entweder das generische Maskulinum, zum Beispiel ein Patient muss selber an die Genesung glauben, ein spezifisches Maskulinum im Nominativ Singular, der Radfahrer fuhr gegen einen Zaun, oder ein Femininum, zum Beispiel eine Radfahrerin trägt zum Umweltschutz bei. Die Personen- und Berufsbezeichnungen waren immer so gewählt, dass Frauen etwa die Hälfte der Gruppe ausmachen oder überproportional vertreten sind. Das heißt, es gab keine männlich assoziierte Gruppe wie zum Beispiel Maurer. Es gab 45 Versuchspersonen und die mussten einen Satz lesen und per Tastendruck signalisieren, dass sie den Satz verstanden haben. Und danach wurden sie gefragt, ob das Subjekt in die Kategorie Frau oder Mann gehört. Das heißt, es war eine Ja-Nein-Entscheidung. Es kam zum Beispiel die Frage, gehört das Subjekt in die Kategorie Frau, ja oder nein? Abgelehnt zu 80%, das heißt, das ist statistisch signifikant, wurde die Kombination generisches Maskulinum mit Frau, und am häufigsten akzeptiert wurde das spezifische Maskulinum mit Mann. Also rufen wir jetzt nochmal die Beispiele in Erinnerung. Ein Patient muss selber an die Genesung glauben, wurde eher nicht mit Frauen assoziiert, aber der Radfahrer fuhr gegen einen Zaun, wurde ganz stark mit Männern assoziiert. Die schnellste Zuordnung gelang bei der Kombination spezifisches Maskulinum Mann und generisches Maskulinum Mann. Das heißt, die männliche Lesart ist stark bevorzugt. Was interessant wäre, ist, wenn man so einen Test nochmal durchführen würde, aber da werden Pluralformen im Objekt abgefragt, denn dazu gibt es wenig Forschung. So ein Satz könnte dann aussehen wie, wir geben Kellnern immer Trinkgeld. Es gibt auch weitere Studien, die zeigen, dass Versuchspersonen grammatisch maskuline Formen eher nicht mit weiblichen Personen assoziieren. Und vor allem tun das Männer nicht. Es gibt auch einige Kontexte, die mit bestimmten Gendern in Verbindung gebracht werden. Das hatten wir eben zum Beispiel mit dem Tante-Emma-Laden. Und die beeinflussen, wie die Formen aufgefasst werden. Fazit solcher Studien ist, wie das generische Maskulinum verstanden wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel an der genauen Form, das heißt, welchen Numerus haben wir? Ist das Wort im Subjekt oder im Objekt? Gibt es Pronomen und so weiter? Dann, welches Geschlecht die Versuchspersonen haben und der Kontext der Texte um diese Formen herum. Vor allem im Singular ist es so, dass das vermeintliche generische Maskulinum sein Ziel sehr häufig verfehlt. Generell ist es auch so, dass eine allgemeine Lesart intendiert wurde, sie dann aber eben doch spezifisch aufgefasst wird. Allerdings muss man auch sagen, nie wird das generische Maskulinum in 100% der Fälle mit Männern in Verbindung gebracht. Das ist auch sehr, sehr wichtig hervorzuheben. Das heißt, dieses mitgemeint schwingt schon immer mit. Hier gibt es sogar regionale Unterschiede. Das generische Maskulinum wird in Ostdeutschland, also in der ehemaligen DDR, eher mit Frauen assoziiert als in Westdeutschland. Das hat natürlich auch wieder kulturhistorische Gründe. Aber man muss auch sagen, selbst wenn Frauen sagen, sie fühlen sich mitgemeint, zum Beispiel, wenn sie angesprochen werden mit liebe Kollegen, dann ist das am Ende des Tages doch anekdotisch und die Empirie zeigt etwas anderes, nämlich dass das generische Maskulinum eben doch stärker, deutlich stärker mit Männern assoziiert wird als mit Frauen. Es gibt hier auch noch andere Faktoren, warum Frauen das so empfinden. Zum Beispiel wollen sie eventuell gefallen und so weiter und so fort. Das ist ziemlich komplex. Das generische Maskulinum ist zwar alt, aber es war auch nie komplett geschlechtsübergreifend. Machen wir einmal einen kleinen Ausflug ins 19. Jahrhundert, nämlich ins Jahr 1887. Emilie Campion-Spiri, das ist die Nichte von der Heidi-Autorin, Johanna Spiri, erlangte 1887 als erste Frau in der Schweiz einen Doktortitel, und zwar in Jura. Und sie argumentiert auch in diesem Jahr, dass die Formulierung allen Schweizern in der Schweizer Verfassung als generisches Maskulinum ausgelegt werden kann. Das heißt, Frauen sind mit gemeint, denn es ist ja das generische Maskulinum. Und daraus folgt, Frauen haben das Wahlrecht. Die Begründung wird aber abgelehnt. Das heißt, hier steht zwar allen Schweizern und man könnte sagen, ja gut, hier sind Frauen mit gemeint, aber Frauen sind trotzdem nicht mit gemeint. Aber woher will man das wissen? Denn eigentlich galt das generische Maskulinum auch im Jahr 1887, nur eben dann nicht, wenn es bestimmten Gruppen hilft, nämlich Männern, die nicht wollen, dass Frauen das Wahlrecht erhalten. Da es Männer als Default gelten und Frauen als Abweichung, das habe ich ja eben schon gesagt, das ist auf eine Jahrhunderte bis Jahrtausende lange männliche Vorherrschaft zurückzuführen. Die politische, religiöse und ökonomische Macht lag so gut wie ausschließlich bei Männern und Frauen wurden auch aus Kunst und Wissenschaft ausgeschlossen. Im 19. Jahrhundert, wo sich ja auch Emilie Campion-Spiri befindet, wurde in Europa noch diskutiert, ob Frauen überhaupt Menschen sind. Man ist dann im Laufe des Jahrhunderts zum Entschluss gekommen, ja, Frauen sind Menschen, denn sie gebären ja auch Söhne, das heißt zukünftige Männer, aber sie sind schon komische Menschen. Und wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, das 19. Jahrhundert ist nicht so furchtbar lange her, da kann man schon positiv hervorheben, dass die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern wirklich große Fortschritte gemacht hat, aber trotzdem dieser Pfeiler der Kultur, der jahrtausendelang das Leben in Europa geprägt hat, verschwindet nicht einfach aus dem Unterbewusstsein, weil sich das einfach in jeden Teilbereich des Lebens eingearbeitet hat. Und zusätzlich dringt heutzutage immer mehr durch, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, beziehungsweise dass diese sehr binäre Betrachtung von Geschlecht nicht die Lebensrealität von Menschen abbildet. Einige Studien haben als Kontrast zum generischen Maskulinum zusätzlich mit Doppelformen, das heißt Schülerinnen und Schüler, oder Sichtbarkeitsstrategien wie dem Binnen-I gearbeitet. Und das sehr interessante Ergebnis war, die Assoziation mit verschiedenen Geschlechtern war hier ein wenig mehr ausgeglichen. Das heißt, es hat auch nicht alles völlig auf den Kopf gestellt, wenn man zum Beispiel von Einwohnerinnen und Einwohnern gesprochen hat, aber es hat zur vermehrten Wahrnehmung von Frauen geführt. Okay, wir haben gesehen, das generische Maskulinum hat einige Probleme, die wohl nicht aus der Welt zu schaffen sind. Wir haben gesehen, das generische Maskulinum ist in seiner Lesart schwierig. Welche Strategien haben wir also, um die Sichtbarkeit von verschiedenen Geschlechtern zu fördern? Da gibt es eine ganze Reihe. Ich möchte euch einige kurz mit Vor- und Nachteilen meiner Meinung nach vorstellen. Fangen wir einmal an mit neutralen Umschreibungen. Das heißt, man sagt und schreibt statt Männer und Frauen Leute, statt Studentinnen und Studenten Studierende, statt Bürgersteig Gehweg, statt Passagiere Reisende und statt werdende Mütter Schwangere. Die Vorteile sind, dass es leicht zu lesen und zu verstehen und Screenreader lesen sie korrekt. Ein Screenreader ist ein Programm, das Sehbehinderte und blinde Menschen verwenden können, um am Computer oder am Smartphone Texte sich vorlesen lassen zu können, weil sie ja nicht selber lesen können. Und auch nicht irrelevant, diese neutralen Umschreibungen, wie Leute, geben keinen Konflikt mit den Rechtschreibregeln ein. Der Nachteil ist, es gibt nicht immer eine griffige Umschreibung. Was macht man mit Bäuerinnen und Bauern? Nennt man sie dann landwirtschaftliches Personal? Naja, ich weiß nicht. Es gibt auch weitere Kritik daran. Reisende und Studierende beschreiben in der Wahrnehmung von einigen Menschen nur Personen, die im Begriff sind, das entsprechende Verb auszuführen. Das heißt, Reisende befinden sich gerade wirklich auf der Reise von Punkt A nach Punkt B. Und Studierende, da muss ich sagen, da habe ich das größte Problem mit an dieser Kritik. Studierende sind angeblich nur die Personen, die gerade im Begriff sind zu lernen. Aber das sehe ich nicht so und ich bin nicht die einzige Person, die das nicht so sieht. Also Studierende, das Wort ist erstens seit Jahrhunderten belegt. Und es beschreibt schon lange im Allgemeinen Menschen, die immatrikuliert sind. Studieren, das Verb studieren, wird auch schon lange nicht mehr als Lernen verwendet, sondern im Sinne von, man befindet sich in einem Zustand, an einer Hochschule eingeschrieben zu sein. Das heißt, Studierende ist lexikalisiert. Mit anderen Worten, die Bedeutung ergibt sich nicht mehr aus den Bestandteilen. Und analog dazu kann man meiner Meinung nach grundsätzlich auch Wörter bilden wie Lesende, ohne dass die so bezeichneten Menschen gerade lesen müssen. Okay, also in vielen Fällen, halten wir einfach mal fest, kann man so ziemlich leicht Menschengruppen bezeichnen, ohne auf ihr Geschlecht einzugehen. Dann gibt es natürlich auch die Doppelnennung. Da habe ich ja eben schon mal drüber gesprochen. Das sind eben solche Nennungen wie Studenten und Studentinnen, Kolleginnen und Kollegen. Die Vorteile liegen wieder auf der Hand. Leicht zu lesen, leicht zu verstehen, daher auch weit verbreitet. Screenreader haben damit absolut kein Problem. Das ist alles super. Ebenso gibt es wieder keinen Konflikt mit Rechtschreibregeln. Die Nachteile sind, es kann lang und sperrig werden und diese Nennungen nehmen keine Rücksicht auf nicht-binäre Menschen. Dann eine Strategie, die schon eher auf dem Weg nach draußen ist, das Binnen-I, auch Binnenmajuskel genannt. Dann hat man eben Schüler und dann ein großes I und dann Nen oder ein großes E, Mitarbeiter, großes I und dann ein N und so weiter. Das ist bereits länger verbreitet, wird auch mit großer Sicherheit erkannt und richtig gedeutet, aber eben auch nicht mehr so häufig verwendet. Hier fehlt auch die Sichtbarmachung von Geschlechtern außerhalb des binären Systems und Screenreader können damit auch nicht gut umgehen. Sie lesen nämlich nur die feminine Form, das heißt, das Binnen-I ist nicht barrierefrei. Dann ist auch noch ein Problem, je nachdem, welchen Font man verwendet, sind das große I und das kleine L nicht so gut voneinander zu unterscheiden. Das heißt, das Binnen-I ist nicht die allerbeste Methode. Eine Alternative zum Binnen-I sind Schrägstriche. Das ist jetzt zum Vorlesen alles wirklich nicht so leicht, aber ich denke, das ruft bei vielen von euch auch schon ein Bild, ein mentales Bild hervor, beziehungsweise ihr habt das schon mal gesehen. Student-Innen oder auch Student-In-In oder ein-E, Kolleg-In. Das ist recht weit verbreitet und durchschaubar, zumindest wenn man es sieht, nicht unbedingt, wenn man es vorliest, so wie ich es gerade gemacht habe. Aber hier fehlen wieder die Geschlechter außerhalb des binären Systems und Screenreader können die Schrägstriche auch nicht wiedergeben. Das heißt, ein Screenreader hätte wahrscheinlich Studentinnen einfach gelesen, während ich es auch noch versucht habe mit Student-Innen. Ja, das ist zum Hören also auch nicht so der große Hit. Dann gibt es noch eine schlechtere Alternative zu den zuvor genannten Strategien, nämlich die Klammern. Student, Klammer auf, in, Klammer zu, en. Klammern signalisieren auch, dass man das darin Befindliche weglassen kann, also dass die feminine Lesart optional ist. Und dann haben wir auch zusätzlich wieder das Problem, das heißt, hier werden nicht nur die Personen, die sich nicht im binären Geschlechtssystem wiederfinden, ignoriert, sondern man kann hier sogar weibliche Personen ignorieren. Und dann ist es auch noch nicht barrierefrei, weil die Screenreader wieder nicht so gut damit umgehen können. Aber die Klammern sind doch ohnehin selten. Diese Strategien, die ich gerade erklärt habe, sind, wie ihr gehört habt, nicht ohne Schwächen. Aber immerhin hat sich in Studien, das habe ich auch schon erklärt, bereits gezeigt, dass die Hervorhebung des femininen Suffixes die Assoziation mit mehr Frauen oder häufigere Assoziationen mit Frauen zulässt. Aus postfeministischer Sicht spricht dagegen, dass nicht binäre Personen ausgelassen werden, aber dafür gibt es eben auch noch andere Strategien. Sehr bekannt ist das Gender-Sternchen. Das ist nicht nur sehr bekannt, es wird auch viel diskutiert. Ihr kennt das. Man hat zum Beispiel dann Student, dann Sternchen innen, Kolleg, Sternchen innen. So, warum hat man sich eigentlich für einen Stern entschieden? Es gibt dafür eine gute Erklärung. Der Stern wird ikonisiert, das heißt, das Zeichen als solches hat Ähnlichkeit zu dem, was er repräsentiert. Dazu könnt ihr auch meine Folge über Semiotik, die Zeichenlehre, mal anhören. Der Stern hat mehrere Strahlen, die auf verschiedene Funktionen hinweisen sollen. Und der Stern schafft optisch eine größere Lücke zwischen den binären Geschlechtern und damit Platz für weitere Geschlechter. Alternativen sind der Unterstrich und der Doppelpunkt. Das heißt, statt dem Sternchen entscheidet man sich dann für einen Unterstrich oder für den Doppelpunkt. Vorteile? Mittlerweile ist das Gender-Sternchen recht weit verbreitet, auch bei Behörden. Und es wird Sichtbarkeit für nicht-binäre Menschen geschaffen. Nachteile gibt es allerdings auch. Die Barrierefreiheit hängt sehr vom Screenreader ab. Hier gibt es eben unterschiedliche Programme. Nicht alle machen genau die gleiche Arbeit. Was man erreichen will, ist, dass man anstelle des Sternchens einen Glottal Stop, das heißt diesen Knacklaut, hört. Da gehe ich auch gleich nochmal ein. Und es gibt aber noch einen speziellen Nachteil für die Linguistik mit dem Gender-Sternchen. Dieses Sternchen, auch Asterisk genannt, hat bereits zwei verschiedene Bedeutungen innerhalb der Linguistik eben. In der allgemeinen Sprachwissenschaft markiert man damit ungrammatische Formen oder man könnte etwas salopp sagen falsche Formen und in der historischen Sprachwissenschaft rekonstruierte Formen. Das ist schon innerhalb der Linguistik manchmal ein bisschen blöd, dass diese völlig unterschiedlichen Bedeutungen durch das gleiche Zeichen dargestellt werden. Und das ist auch der Grund, warum ich für Fachtexte lieber den Doppelpunkt als das Sternchen verwende. Aber außerhalb der Linguistik muss man sich darüber keine Sorgen machen. Dann gibt es neben dem Unterstrich, den man anstelle des Sternchens verwendet, auch den dynamischen Unterstrich. Das finde ich ist eine ganz interessante Sache. Ich versuche das mal so gut wie möglich zu erklären, ohne dass ihr es jetzt sehen könnt. Also es gibt einige AktivistInnen in den Bereichen Gender, Antirassismus, Anti-Ableismus und so weiter, die nutzen dynamische Unterstriche, die sie nicht zwischen zwei Morpheme setzen, sondern irgendwo im Wort. Morpheme, wenn ihr diesen Podcast schon öfter gehört habt, wisst ihr schon, was es ist. Das sind bedeutungstragende Einheiten. Zum Beispiel, das ist auch das Beispiel, was ich immer nehme, wenn wir haben Tische, dann besteht das aus zwei Morphemen. Tisch bedeutet eben, naja, Tisch. Und das Ö hat die Bedeutung Plural. Wenn man jetzt hier einen Unterstrich einfügen wollte, dann würde man den zwischen Tisch und Ö einsetzen. Aber der dynamische Unterstrich kommt einfach irgendwo hin. Zum Beispiel au unterstrich Torin. Rumänische unterstrich Roma. Man kann auch andere optische Auffälligkeiten verwenden. Kursivsetzung, Binnenmajuskeln und so weiter und so fort. Und man kann das mit allen Wortarten machen. Der Grund für diese optischen Besonderheiten ist, dass mit der konventionellen Lesart gebrochen werden soll. Meine persönliche Meinung dazu ist, für innerhalb in der Gruppierung finde ich das ein nachvollziehbares Stilmittel. Das heißt, wenn die innerhalb der Aktivismusgruppe so miteinander schriftlich kommuniziert wird und alle wissen, was das soll, dann finde ich das nachvollziehbar und eine gute Idee. Für Außenstehende ist das natürlich schwer nachzuvollziehen. Den Außenstehenden wird manchmal vorgeworfen, sie wollten das nicht verstehen und sie wollten nur den Status quo aufrechterhalten wollen. Das kann schon mal so sein, sicherlich. Da gibt es viele Leute, die sich da irgendwie sperren. Aber ich verstehe auch, dass der ungewöhnliche Sprachgebrauch, abschreckend und schwer zu begreifen sein kann. Also was ich damit sagen möchte ist, benutzt es ruhig untereinander innerhalb eurer Gruppe, wenn alle wissen, was gemeint ist. Aber vorauszusetzen, dass alle Leute da einen Zugang zu finden, finde ich schwierig. Eine weitere Strategie, um die Repräsentanz von Geschlechtern zu gewährleisten, sind neue Suffixe. Also ein Suffix ist eine Nachsilbe, wie zum Beispiel in. Ne, das ist das Movierungssuffix. Das kennen wir zum Beispiel von Lehrer. Das ist eine männliche Person. Dann kommt das in dran. Dann wird es moviert zu einer Lehrerin, eben einer weiblichen Person. Ein solches neues Suffix, das vor allem auf Englisch benutzt wird, aber habe ich auch schon auf Deutsch gesehen, ist einfach ein X. Aber das kenne ich in Deutschland vor allem eben wieder nur aus Aktivismuskreisen. Ein Beispiel dafür wäre StudierX. Also man schreibt dann das Wort Studier und dann einfach ein X dahinter. Der Plural wäre X und dann S. StudierXes. Das betrifft aber auch Artikel. Zum Beispiel, wenn ich gemeinsam mit ein X Freundex unterwegs bin und immer X gefragt wird, was wir vorhaben. Das habe ich noch nie in der freien Wildbahn gesehen mit dem X, muss ich ehrlich gestehen. Aber was ich gesehen habe und auch gehört habe, ist das folgende Neosuffix, nämlich man schreibt es einfach wie ein Y, spricht es I. Das heißt, wir kennen das Wort Koch und wir kennen die Köchin. Aber wenn wir einfach nur über eine Person, die professionell kocht, sprechen möchten, ohne hervorzuheben, ob die Person ein Mann oder eine Frau ist, dann könnte man sagen, das Kochi. Man schreibt dann Koch mit Y einfach dahinter. Das Kochi, das Mitbewohni, das Schüli, umfasst alle Geschlechter. Man kann auch dann sagen, das Menschi, weil der Mensch ist ja wieder mit einem maskulinen Artikel und das kann man umgehen durch das Menschi. Und der Plural wird einfach mit S gebildet. Das heißt, die Kochis, die Mitbewohnis, die Schülis. Ein totaler Vorteil meiner Meinung nach ist, meine Mitbewohnis ist schneller gesagt als meine MitbewohnerInnen und auch deutlich unkomplizierter als meine Mitbewohner und meine Mitbewohnerin, je nachdem, wie die Konstellation eben ist. Gut daran finde ich, dass es leicht auszusprechen und ich mag das Konzept, dass man einfach sagt, das, Kochi und so weiter. Es gibt ein Problem für mich persönlich. Die Endung I ist halt auch eine Verkleinerungsform und das finde ich ungünstig. Und nochmal meine eigene Meinung, die Sprache muss zur Zielgruppe passen. Also innerhalb von postfeministischen Kreisen finde ich diese sprachliche Kreativität total interessant und auch nachvollziehbar, aber eben nicht allgemein durchsetzbar. Und es gibt noch einige andere Beispiele für Strategien, aber für einen Überblick, denke ich, reicht das erstmal. Da haben wir ja schon auch eine gute Mischung aus etabliert und nicht so etabliert schon geschaffen. Jetzt kann man natürlich sagen, bei dieser Masse an Strategien, was soll man da wählen? Und ich habe da keine allgemeine Antwort drauf, denn ich finde, es ist kontextabhängig. Nehmen wir zum Beispiel auch mal den medizinischen Bereich. Ich habe schon manchmal, vor allem auf Social Media gehört gelesen, wie albern es ist, zum Beispiel so etwas zu sagen wie Menschen mit Gebärmutter, sagt doch einfach Frauen. Jetzt gibt es ja aber auch Frauen, die keine Gebärmutter haben oder nicht mehr haben. Und dann ist es durchaus sinnvoll zu sagen, Menschen mit Gebärmutter, wenn es zum Beispiel um die Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs geht. Da gibt es auch ein Video von MyLab zu. Das kann ich auch gerne mal im Blog verlinken. So, Behörden haben ihre Richtlinien, da kommen wir auch gleich noch zu. Im Allgemeinen war ich immer der Ansicht, mach halt so, wie die Behörde, bei der du arbeitest, das möchte. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, aber kommen wir gleich noch dazu. Was aber völlig klar ist, im privaten Gebrauch ist das selbstverständlich eure eigene Entscheidung. Ihr könnt im Privaten das so lösen, wie ihr möchtet. Ihr könnt von mir aus das generische Maskulinum für alles nehmen. Ihr könnt auch das generische Femininum nehmen und dann halt alle Männer und alle Nichtbinären einfach mitmeinen, wenn ihr von Busfahrerinnen redet. Das ist mir wirklich egal. Wenn ich jetzt aber eine Anleitung geben müsste, würde ich sagen, wenn es geht, Nehmt die neutralen Umschreibungen. Sowas wie Schwangere statt werdende Mütter oder Leute statt Männer und Frauen. Die zweitbeste Option ist das Gender-Sternchen oder der Doppelpunkt. Und die Doppelform, sowas wie Schülerinnen und Schülern, finde ich nur in binären Kontexten gut. Das heißt, wenn man weiß, es geht hier wirklich absolut null um nicht-binäre Menschen. Ich persönlich nutze, je nachdem in welchem Umfeld ich mich aktuell bewege, auch das Y-Suffix. Man könnte also sagen, meinen Freundis gegenüber. Also einfach Leuten gegenüber, die wissen, was damit gemeint ist. Jetzt ist einigen vielleicht schon aufgefallen, irgendwie haben wir noch gar nicht über Pronomen geredet, sondern es ging jetzt die ganze Zeit nur um Substantive. Das heißt, um zum Beispiel Schülerinnen und Schüler und so weiter und so fort. Fangen wir mal mit Indefinitpronomen an, weil die bilden also ihren ganz eigenen Themenkomplex. Zu Indefinitpronomen, über die wir jetzt hier in diesem Kontext sprechen möchten, gehören unter anderem Mann, jemand, niemand, wer und keiner. Das sind alles Pronomen im Singular Maskulinum. Beispiele dafür wären, man kann sein Geld ausgeben, wofür man will, oder ist hier jemand, der mir helfen kann und so weiter. Wir sehen also, wir haben erst das eigentlich neutrale Mann und dann jemand, aber darauf folgen Pronomen in der männlichen Form. Sein Geld, man kann sein Geld ausgeben, ist hier jemand, der mir helfen kann. Und nach so allgemeinen Aussagen folgt normalerweise eine männliche Konkretion. Also wenn nach genaueren Informationen gefragt wird, dann ist häufig die Rede von männlichen Personen. Ich habe hier ein Beispiel aus der Süddeutschen Zeitung, aber allerdings, das habe ich aus Kotthoff und Nübling und ich sage gleich noch was dazu. Zitat. Wenn sich jemand suizidiert hat, dann heißt die erste Information nur, ihr Mann wurde tot aufgefunden, er hat sich das Leben genommen. Zitat Ende. Ich finde, das ist sprachlich ein gutes Beispiel, inhaltlich nicht so doll, weil mehr Männer erfolgreich Suizid begehen als Frauen. Aber gut, sei es jetzt drum. Es geht erstmal nur darum, es geht erst um die um etwas sehr Allgemeines, um etwas Indefinites. Also wenn sich jemand und dann in der konkreten Information wird ein fiktiver Mann erwähnt. Dieser Prozess, der ist so unauffällig, dass es vielen von euch wahrscheinlich noch nie aufgefallen ist. Allerdings, was auffällt, ist, wenn die Konkretion eine weibliche Person ist. Hier habe ich ebenfalls über Nübling und Kotthoff ein Zitat von Martin Schulz, woran man das ganz gut sieht. Zitat. Es gibt jemanden, der will die Vergangenheit verwalten. Der heißt Angela Merkel. Und es gibt jemanden, der will die Zukunft gestalten. Und der heißt Martin Schulz. Zitat Ende. Der Satz mit Angela Merkel wirkt mindestens ungewohnt, vielleicht sogar irgendwie ungrammatisch. Das liegt eben daran, dass Angela Merkel ganz klar eine Frau ist und der heißt Angela Merkel ist irgendwie nicht so einleuchtend. Aber andererseits gibt es auch Sätze wie, wer hat meinen Lippenstift weggenommen oder jemand hat meinen Lippenstift weggenommen und da fragt keiner, ja, aber Moment, was will denn ein Mann mit dem Lippenstift? Eben weil das kulturhistorisch für uns nicht schlüssig ist, dass ein Mann einen Lippenstift mit sich rumträgt, obwohl hier das wer oder dass jemand genannt wird, dann in einem Kontext, der eher weiblich konnotiert ist. Die Begründung liegt auch darin, dass es für wer und jemand eben kein entsprechendes Femininum gibt. Wenn man aber den Satz hört, jemand hat seinen Lippenstift liegen lassen, dann sorgt das eher für Irritation, weil das Possessivpronomen seinen ein feminines Pendant hat, nämlich ihren. Allerdings, jemand hat ihren Lippenstift liegen lassen, ist auch wieder komisch, weil jemand nicht als konkret feminin gilt. Ersetzt man, haha. Also wenn man, das ist wirklich schwierig, das ohne Mann zu gestalten. Also wenn man, das kleingeschriebene Mann, M-A-N, mit Frau auch kleingeschrieben ersetzt wird, dann ergeben sich so Sätze wie, wenn Frau ins Auto steigt, sollte sie die Türen verriegeln. Aber in der Mannform würde es heißen, wenn man ins Auto steigt, sollte man die Türen verriegeln und nicht er. Also es heißt nicht, wenn man ins Auto steigt, sollte er die Türen verriegeln. Da sieht man eben wieder, Frau erfordert, dass man dann auch das definitiv unumstößlich feminine Pronomen sie verwendet. Und das heißt auch, ein solcher Satz, wie wenn Frau ins Auto steigt, sollte sie die Türen verriegeln, ist im Gegensatz zu wenn man ins Auto steigt, sollte Mann die Türen verriegeln, viel spezifizierter auf das Geschlecht als das eher allgemeine, wenn man ins Auto steigt. Das heißt, wenn man eine Geschlechtsneutralität ausdrücken will, dann ist Frau nicht die richtige Strategie. Jetzt ist es auch so, in einigen Dialekten erhält sich eine frühere Form des Neutrums, die geschlechtsübergreifend funktioniert. Zum Beispiel in hessischen Dialekten gibt es das, dann könnte man eben sowas sagen wie, es war keins da und das bedeutet, es war keine Person da. Aber zu diesem Unterthema der Genderlinguistik gibt es noch nicht so viel Forschung. Da müsste man definitiv mal nachlegen. In feministischen Kreisen existieren auch Formen wie je Mensch, nie Mensch, Mensch statt Mann und so weiter. Und was ich auch schon gehört habe, ist eine statt Mann, wenn man nur über Frauen spricht. Ja, auch das sind Strategien, die, denke ich, je nach Umfeld durchaus funktionieren können. Dann gibt es natürlich noch das Thema Personalpronomen. Die deutschen Personalpronomen der dritten Person Singular sind, wie ihr wisst, er, sie und es. Also er ist maskulin, sie ist feminin und es ist neutral. Er und sie sind deutlich an ein biologisches Geschlecht gekoppelt, wenn man über Menschen spricht. Und eins davon ist abgelöst, aber eben in Bezug auf Menschen kann das diskriminierend wirken. Also es sei denn, man sagt, das Kind, hast du das Kind gesehen? Ja, es war eben hier. Das geht, aber über einen erwachsenen Menschen zu sagen, es, das ist schon, das wird sehr häufig diskriminierend aufgefasst. So, wenn man jetzt aber nicht binär ist, wie geht man damit um? Darüber werde ich noch ein Interview führen. Hier eine kleine Übersicht, was man eben machen könnte. Es gibt Menschen, die nicht binär sind und die eben nicht möchten, dass man ein Personalpronomen für sie verwendet, also in der dritten Person. Das heißt, nennen wir mal so eine Person Alex. Alex ist nicht binär und möchte eben nicht, dass man sagt, Alex hat seine Tasche vergessen oder Alex hat ihre Tasche vergessen, sondern müsste man sagen, Alex hat die Tasche vergessen oder hast du Alex gesehen? Und dann sollte man nicht sagen, er oder sie hat mich eben angerufen, sondern Alex hat mich angerufen. Oder man verwendet Neopronomen. Da gibt es auf Deutsch einige Vorschläge, zum Beispiel Xi und Xia oder They und Them. They und Them ist natürlich in Anlehnung an das englische They und Them. Ich habe nicht den Eindruck, als hätte sich irgendwas davon schon durchgesetzt oder sei im Begriff, sich durchzusetzen. Da gucken wir einfach mal, was da in der Zukunft noch passiert. Und das englische They und Them, das geschlechtsübergreifend verwendet wird, ist übrigens schon Jahrhunderte alt und auch keine neue Erfindung. Diese Kritik gibt es nämlich im englischsprachigen Raum manchmal. Ja, da kommen wir schon zur Kritik. Häufig wird sich abfällig geäußert über genderneutrale Sprache. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Gender-Gaga, Gender-Stottern, es sei übertrieben, eine laute Minderheit mache sich hier wichtig. Das sind einige der unsachlicheren Kritikäußerungen an gendergerechter Sprache. Wer nicht anerkennt, dass das generische Maskulinum nicht ganz generisch ist und dass das binäre Geschlechtersystem auch nicht die Realität abbildet, betreibt Wissenschaftsleugnung und scheint zu ernsthaften Diskussionen zu diesem Thema nicht bereit zu sein. Die Kritik kommt wirklich aus allen Richtungen, auch aus der Linguistik selber. Ich möchte euch einen prominenten Vertreter der Gendersprachkritik vorstellen, Peter Eisenberg, der ist Spezialist für deutsche Grammatik. Seine Erfolge in seinem Fachgebiet möchte ich ihm absolut nicht in Abrede stellen, also wirklich nicht. Aber ich finde es bezeichnend, dass selbst dieser sehr erfolgreiche Linguist immer wieder unsachliche Kritik an gendergerechter Sprache äußert. Zum Beispiel, er steht völlig hinter dem generischen Maskulinum und sagt über die Tests, die ich euch eben vorgestellt habe, die ja zeigen, dass es eben nicht so inkludierend ist, wie er meint. Zitat, wenn wir das generische Maskulinum verwenden, dann machen wir doch keine Tests. Die Laborsituation ist etwas anderes als die freie Wildbahn. Zitat Ende. Eine weitere Kritik ist, der Glottisschlag sei ja schon in der antiken Rhetorik als unschön bezeichnet worden. Und er sagt auch, die Sprachgeschichte ist bisher auch ohne Gendern ausgekommen und sie sei auch der Grund dafür, dass Millionen von Menschen Deutsch sprechen. Ich möchte auf diese drei Kritikpunkte einmal gesondert eingehen. Kommen wir erstmal zu seiner Kritik, dass die Laborsituation etwas anderes ist als die freie Wildbahn. Ja, das stimmt natürlich, ne? Laborsituationen, Testsituationen sind immer anders als natürliche Sprechsituationen. Aber wenn wir keine Schlüsse aus Studien ziehen, dann können wir uns die auch sparen. man macht ja auch psychologische Tests, man macht ja für alles Mögliche einen Test. Das ist ja die Basis einer Wissenschaft und Linguistik ist eine empirische Wissenschaft. Das heißt, solche Tests gehören auch auf jeden Fall dazu. Dann geht es um den Glottisschlag. Also der Glottisschlag tritt im Standarddeutschen vor jedem Vokal im Silbenanfang auf. Das ist der Unterschied zwischen verreisen und vereisen. Bei vereisen haben wir vor dem Ei einen kurzen Knack in der Glottis, das heißt in der Stimmritze, also das ist im Kehlkopf drin. Also der Glottisschlag ist ein fester Bestandteil der standarddeutschen Phonologie. Wo er nicht so häufig vorkommt, ist in einigen Dialekten und vor allem im süddeutschen Raum. Da habe ich auch schon mal gehört von einem süddeutschen Linguisten. Er benutzt lieber die Doppelform als die, also zum Beispiel Schülerinnen und Schüler statt SchülerInnen, weil es sich für ihn schwierig gestaltet, diesen Glottisschlag eben zu produzieren. Und das kann ich nachvollziehen, weil das eben in der Sprachvarietät, die er spricht, nicht so weit verbreitet ist. Aber grundsätzlich ist der Glottisschlag völlig normal für das Standarddeutsche. Außerdem ist ja auch Ästhetik subjektiv. Und ja gut, die antike Rhetorik hat das halt als unschön bezeichnet. Aber ich bin ja kein antiker Rhetoriker oder keine antike Rhetorikerin und muss mich dann ja nicht an diese arbiträren Regeln halten. Und dann sagte er ja noch, das war ja der dritte Kritikpunkt, die Sprachgeschichte sei der Grund dafür, dass heute Millionen von Menschen Deutsch sprechen. Und das ist einfach, ich muss das so sagen, Quatsch. Sprachen verbreiten sich nicht aufgrund ihrer grammatischen oder phonetischen Eigenschaften, sondern weil das Sprechen dieser Sprache Vorteile verschafft. Englisch ist eine Weltsprache geworden durch den Kolonialismus des britischen Empires. Die kolonialisierten Länder haben sich der herrschenden Macht dann sprachlich angenähert. Englisch ist nicht die Weltsprache geworden aufgrund ihrer grammatischen oder phonetischen Eigenschaften. Und für Deutsch gilt es so, Deutsch zu sprechen und Deutsch, Österreichisch oder Schweizerisch zu sein, gehört zur kulturellen Identität. Also um sich als Deutsch, Österreichisch und Schweizerisch zu identifizieren, da ist eins der vielen Teile, was da in diese kulturelle Identität mit einspielt, ist die Sprache Deutsch. Und außerdem ist es auch so, wenn ich in Deutschland, Österreich oder der deutschsprachigen Schweiz lebe, dann bringt es mir eben viele Vorteile, wenn ich Deutsch spreche. Also da muss ich sagen, das ist für mich wirklich eine sehr, sehr schwache Kritik. Dann gibt es ja auch das Argument, x% der Deutschen, ich glaube es waren 61%, lehnen das Gendern ab. Muss ich sagen, ja, und jetzt? Demokratie heißt ja nicht zu machen, was die meisten gut finden, sondern eine Demokratie muss auch vulnerable Gruppen schützen. Und vulnerable Gruppen sind, also zu vulnerablen Gruppen gehören erstmal alle Mitglieder der LGBTQIA+-Community. Und dazu gehören natürlich auch nicht-binäre Personen. Außerdem muss ich jetzt auch sagen, der Durchschnittsmensch hat nicht genug Ahnung, um sich über eine ganze Reihe von Themen eine abschließende Meinung zu bilden. Und da nehme ich mich ja absolut nicht bei raus. Also wenn ihr mich fragt zu Energieversorgung oder so, da sage ich lieber, hört mal auf die Fachleute, ich habe da absolut keine Ahnung von. Also da sehe ich irgendwie, das finde ich auch kein starkes Argument. Ein weiteres Argument ist das der fehlenden Inklusion. Manchmal vernimmt man die Kritik, dass die Sonderzeichen, wie eben das Sternchen, das Lesen, aber auch das Erlernen der deutschen Sprache für Immigrierte schwerer machen würde. Ich weiß nicht, ob diese Zusatzinformation, also das mit dem Sternchen, wenn man das noch zusätzlich lernen muss, ob das wirklich die deutsche Sprache unerlernbar macht. Ich habe da echt meine Zweifel. Und es ist auch so, in der sogenannten leichten Sprache wird das generische Maskulinum verwendet. Leichte Sprache ist auch ein super interessantes Thema, worüber ich mal eine eigene Folge gerne machen würde. Ihr seht leichte Sprache zum Beispiel auch auf vielen Webseiten von Behörden und so weiter. Es richtet sich eben an Menschen, die nicht gut lesen können oder die generell nicht gut Deutsch können. Die Sätze sind sehr kurz und oft auch ein bisschen anders formatiert, damit die Übersicht der wichtigsten Informationen eines Textes besonders schnell eben funktioniert. Und ich muss auch sagen, ich bin mir nicht sicher, ob die gleichen Personen, die diese Kritik anbringen, sich auch sonst größere Sorgen um die Bedürfnisse von Immigrierten machen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Was ich auch immer wieder gelesen habe, ist angeblicher Genderzwang in Hochschulen. Da habe ich nie eindeutige Belege für gesehen. Es scheint häufig eher anekdotisch zu sein, dass man irgendwie Punktabzug bekommen hat für fehlendes Gendern. Aber ich habe ja eben auch lang und breit erklärt, warum es absolut Sinn macht, in wissenschaftlichen Texten anzuerkennen, dass es verschiedene Geschlechter gibt. Außerdem muss man sich auch an die Prüfungsordnung halten, was zum Beispiel Formatierungen und so weiter betrifft. Darum finde ich auch, das ist kein besonders starkes Argument. Zuletzt möchte ich noch eine berechtigte Kritik anbringen. Die geht aber vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung. Nämlich verwenden einige Printmedien, wie zum Beispiel die FAZ und die Emma, das generische Maskulinum tatsächlich immer wieder dann, wenn sie Antipathie ausdrücken möchten. Zum Beispiel sagen sie dann Querdenker oder Terroristen statt QuerdenkerInnen oder TerroristInnen. Obwohl sie an vielen anderen Stellen durchaus zum Beispiel die Form mit dem Genderstern verwenden oder Doppelformen und so weiter. Also das geht natürlich auch nicht, weil so wird ja dann das männliche Geschlecht hervorgehoben, statt die Eigenschaft, die es anzuprangern gilt. Und diese, wie ich finde, berechtigte Kritik habe ich durchaus auch schon in Social Media wahrgenommen und der gebe ich definitiv recht. Aus aktuellem Anlass hier noch der Punkt, den ich heute ins Skript geschrieben habe, kurz bevor ich die Aufnahme angefangen habe. Im März 2024 hat die Landesregierung Bayerns das Gendern mithilfe von Sternchen, Doppelpunkten und so weiter in Schulen, Hochschulen und Behörden verboten. Die Begründung ist wie folgt. Diese Schreibweise sei zu schwer verständlich und auch exkludierend, weil gegenderte Sprache den liberalen Diskurs erschwere. Florian Herrmann, der Staatskanzleichef und Mitglied der CSU, spricht hier von missionarischen Nutzern bei der Verwendung der Sprache. Und diese missionarische Einstellung sei nicht vereinbar mit einer offenen Gesellschaft. Aber das ist doch absurd. Weil mit diesem Verbot, dass ich eben den Glottisschlag mache oder dass ich das Sternchen schreibe, zwingt man ja Menschen in diesem Umfeld, das heißt in den Behörden, doch erst wirklich was auf. Und man lässt keine freie Entscheidung mehr zu, so wie es das eben vorher war. Die Bundesschülerkonferenz, die heißt wirklich Bundesschülerkonferenz, ich fände es besser, wenn sie Bundesschülerinnenkonferenz hieße, aber mein Gott, dann eben nicht, kritisiert auch die Entscheidung und bezeichnet sie als Bevormundung. Und es wird auch der Wunsch nach eigener Entscheidung geäußert, das heißt, so wie es vorher war. Entweder du genderst oder du genderst nicht. Dann kommt allerdings wieder Ministerpräsident Markus Söder von der CSU um die Ecke und der wünscht, dass die SchülerInnen ihre Lehrkräfte melden, wenn diese sich nicht ans Genderverbot halten. Und es soll dann eben auch Konsequenzen haben. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie die Konsequenzen für die Lehrkräfte aussehen sollen, aber da muss ich wirklich sagen, was sind das denn für Entwicklungen? Ähnliche Anträge, wie es eben jetzt in Bayern durchgegangen ist, wurden auch schon in anderen Bundesländern eingereicht. Und ich finde diese Entwicklung erschreckend, denn eigentlich dachte ich, in den letzten Jahren hätten wir viele Fortschritte gemacht, was die Anerkennung von unterschiedlichen Geschlechtern betrifft. Jetzt machen wir irgendwie da wieder Rückschritte, und zwar auf Kosten von vulnerablen Gruppen. Und vor allem sehe ich hier das Problem, vorher gab es die freie Entscheidung, Lehrkräfte und auch Schülerinnen und Schüler und SchülerInnen durften sich entscheiden, wie sie das gestalten möchten. Und jetzt eben nicht mehr. Jetzt wird ihnen erst recht was aufgezwängt. Und es ist die Union unter anderem, die andere Parteien wie die Grünen als Verbotsparteien bezeichnen. Aber hier wird jetzt so ein sprachliches Verbot formuliert, während es von Seiten der sogenannten Verbotsparteien wie Grünen kein Verbot gab, das generische Maskulinum zu verwenden. Ja, finde ich, ich sag's, wie es ist, also ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde es super schwierig. Und was auch zu meiner Meinung gehört, macht es oder macht es halt nicht, das gendern oder nicht gendern, aber seid euch der wissenschaftlichen Grundlage bewusst. Und ich denke, die habe ich ganz gut darlegen können. Verbote, aber auch Zwänge, das heißt, es geht in beide Richtungen, finde ich falsch. Und ich hoffe, dass dieses Verbot in Bayern wieder rückgängig gemacht wird und dass es gar nicht erst weitere Bundesländer erreicht. Und auch ich arbeite hauptberuflich in einer Behörde und wir haben auch Regeln dazu, wie wir unsere Texte inkludierend formulieren und die erlauben uns das Verwenden von Gender-Sternchen, raten meistens dazu, neutrale Formulierungen zu verwenden, was ich auch am besten finde, eben immer dann, wenn es geht. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Denn mir ist es wichtig, dass auch nicht-binäre Menschen sichtbar gemacht werden. Und selbst wenn ihr sagt, nicht-binäre Menschen, das sind mir zu wenige, das ist mir eine zu laute Minderheit, denkt bitte dran, das generische Maskulinum bildet nicht mal Frauen ausreichend ab. Zum Ende hin ist es vielleicht doch ein wenig emotional geworden, aber ich danke einfach allen, die es bis hier zum Ende durchgehalten haben. Ja, sagt mir gerne, wie ihr es haltet mit der gendergerechten Sprache. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Resttag, Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin könnt ihr mich sehr gerne auf Social Media besuchen. Mein Twitter-Account besteht noch. Der heißt ausinteressant. Aktiver bin ich allerdings mittlerweile bei Threads. Dort findet ihr mich unter ausgesprochen interessant. Mein Blog lautet ausgesprocheninteressant.wordpress.com. Dort findet ihr auch Quellenangaben und ab und zu poste ich auch was bei Instagram. Macht es gut. Bis dann, eure Verena.